Das ist der erste Teil einer Lehrserie über das Thema Eschatologie, also über die Endzeit, also über das, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe diese Lehre überschrieben mit dem Titel Omega. Ich nenne diese Lehrserie Omega. Und nach ihr wird eine zweite Lehrserie kommen, die deutlich länger ist. Und die heißt Alpha. Genau. Und in der Lehrserie Alpha geht es über Christologie, also über das, wer Jesus Christus ist. Und in dieser Lehrserie Omega geht es auch über das, wer Jesus Christus ist, aber unter Hinsicht, unter besonderer Berücksichtigung seiner Wiederkunft, seines zweiten Kommens in Herrlichkeit. Jetzt, wenn man dieses Thema anschaut, warum soll man sich oder warum kann man sich mit dem Thema Endzeit beschäftigen? Erstens, natürlich könnte man es machen, weil die Welt voll ist mit irgendwelchen abstrusen Theorien von den Maya-Kalendern oder irgendwelchen Nostradamus-Weissagungen oder den skurrilsten Sachen. Und erstaunlicherweise ist das Thema verhältnismäßig unterbelichtet in den christlichen Kirchen, auf jeden Fall in den beiden Großkirchen. Also wenn du Theologie studierst an der Uni, du wirst überhaupt nichts oder so gut wie überhaupt nichts über das Thema hören. Also das wäre auch schon ein guter Grund zu sagen, deswegen wollen wir studieren. Wir können es auch studieren, weil einfach viel davon in der Bibel drinsteht. Ja? Aber ich will heute versuchen, die innere Mitte von all dem aufzuzeigen. Ich werde in 2 Wochen, nächstes Mal bin ich nicht da, in 2 Wochen Schritt für Schritt anfangen, methodisch zu erklären, wie gehen wir an das Thema ran, was sagt die Schrift, welche Abläufe von Zeiten das sind. Was ich heute nur mache, nur ist gut, aber ich gebe euch heute einfach mal nur eine Erklärung für die Offenbarung des Johannes. Also das letzte Buch der Bibel, und zwar sowas wie als eine innere Mitte, worum geht's eigentlich in dem ganzen Ding? Weil ich meine, das ist ja nicht eine UFO-Geschichte oder so eine Weltuntergangsgeschichte. Wie, da gibt es viele Bücher, die darüber schreiben, wie die Ölkrise, wie die zum Dritten Weltkrieg führen wird und zur atomaren Katastrophe. Worum geht's in dieser ganzen Geschichte, in diesen Dutzenden, Dutzenden, Dutzenden von Kapiteln, in denen die Schrift über die Endzeit spricht? Worum geht's eigentlich? Und gleichzeitig wird diese Lehre heute Abend auch das verbindende Element sein zu dieser Alpha-Lehre, also zu der Lehre über Jesus Christus. Also wir haben was Großes vor, wird richtig theologisch heute Abend, aber ihr seid ja hier, weil ihr was lernen wollt. So, die Frage ist jetzt einfach, was ist der Schlüssel zu der Offenbarung des Johannes? Frage, wer hat denn schon mal versucht, die zu lesen? Ja, ist gut, oder? Alles verstanden? Alles klar? Es ist das erste biblische Buch, das ich je selber gelesen habe. Direkt nach meiner Bekehrung. Ich fand das total toll. Ich war damals so Fantasy-Freak, fand Herr der Ringe auch gut und deswegen hat mir das auch gefallen. Verstanden habe ich trotzdem nichts davon. Einfach ein paar kleine Fakten erstmal zu diesem Buch. Das Buch ist das letzte Buch in der Bibel, also das letzte Buch ganz hinten. Es ist außerdem auch das jüngste Buch. Das heißt, dass das am spätesten geschrieben wurde. Wahrscheinlich etwa 90 nach Christus. Wir wissen auch, wo es geschrieben wurde, und zwar auf der Insel Patmos. Die Insel Patmos ist eine Insel heute nahe an der türkischen Küste, gehört heute zur Türkei. Und wir wissen auch, wer es geschrieben hat. Und zwar sagt die Tradition, dass es der Apostel, der Lieblingsjünger Johannes war. Die Offenbarung geht einfach an, nach ein paar Versen, ich Johannes sah. Das heißt, wir wissen nicht genau, welcher Johannes, aber wir haben 2 gute Gründe anzunehmen, dass es wirklich der Lieblingsjünger Jesu ist. Erstens, wenn er sagt, ich Johannes, und dann schreibt er an total viele Kirchen, muss er ein Bekannter gewesen sein. Also die Leute müssen gelesen haben, Johannes, wow, Johannes, okay, es ist von Johannes. Er sagt nicht Johannes aus so und so oder Johannes der so und so. Das heißt, er war ein bekannter Mann. Und die Tradition erzählt uns auch, dass Johannes, der Lieblingsjünger, seine letzten Jahre wirklich in Ephesus verbracht hat. Ich war dort, man sieht auch noch sein Grab und so weiter. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, dass wir zwei sehr zuverlässige historische Zeugen aus dem frühen 2. Jahrhundert haben, die beide aus diesem Raum kommen. Einer aus Smyrna und einer aus Ephesus, die bezeugen, dass der Lieblingsjünger Johannes die Offenbarung des Johannes geschrieben hat. Das nur mal so als ganz allgemeine Aussage. Jetzt, kanonisch war das Buch relativ lang umkämpft. Das heißt, ein paar Jahrhunderte hat man sich gestritten, ob das überhaupt zur Bibel gehört. Und das stärkste Argument, es zur Bibel zu zählen, übrigens ein paar Reformatoren haben es rausgekickt. Zwingli zum Beispiel hat es rausgehauen und Luther fand es auch nicht gut. Luther fand es nicht gut, aber es ist trotzdem in der Bibel. Und das Argument war immer der apostolische Ursprung. Also die Leute, auch die, die es abgelehnt haben, man war sich relativ sicher, dass es wirklich von dem Apostel Johannes ist und das war das Argument, warum es in der Schrift stand. Jetzt, ein tolles Argument könnte, will ich nur so am Rand reinschmeißen, man könnte meinen, hey, das ist so früh geschrieben und die Leute damals, die konnten das halt noch verstehen mit diesen komischen Symbolen, was da alles ist, mit irgendwelchen Hörnern und irgendwelchen Drachen. Darf ich dir was Tolles sagen? Die damals haben es auch nicht verstanden. Weil eines der Argumente von den Gegnern dieses Buches war, dass sie gesagt haben, diese Symbole versteht kein Mensch. Also, sei nicht abgeschreckt davon, dass du sagst, die Symbole versteht nur, wer Griechisch, Lateinisch und Aramäisch konnte. Das konnten die damals und die haben es auch nicht verstanden. Das ist übrigens auch das stärkste Argument gegen die Leute, die sagen, die Offenbarung des Johannes, die bezieht sich nur auf das römische Weltreich. Das ist für Christen dieser Zeit geschrieben und sonst für niemanden. Die Wahrheit ist, die Christen dieser Zeit haben es auch nicht verstanden. Sondern es ist ein Buch, das verstehbar ist, das wir verstehen können mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Okay, es gibt vier Auslegungstraditionen, wie man diese Schrift auslegen kann. Und ich will kurz im Vorbeigehen einfach die vorstellen. Ich will dann in einem zweiten Teil einfach mit euch dieses Buch anschauen, in den einzelnen Kapiteln, worum es da geht. Und ich will dann in dem dritten Teil, das ist der wichtigste, deswegen versuche ich die ersten zwei ein bisschen knapp zu machen, eine Auslegungsmöglichkeit zu geben, sowas wie ein Schlüssel für das ganze Buch. Okay? Es gibt vier Möglichkeiten, die Offenbarung des Johannes auszulegen. Für alle vier gibt es ein Fremdwort. Die erste ist die präteristische, die zweite ist die historizistische, die dritte ist die futuristische und die letzte ist die idealistische. Ich sage dir das deswegen, weil wenn du das, was ich dir heute Abend verkaufe, anfängst irgendjemanden zu erklären, der zum Beispiel Theologe ist oder Theologie studiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass er sagen würde, ey, so kann man das doch gar nicht auslegen. Sondern präteristische Auslegung sagt, Offenbarung des Johannes bezieht sich nur auf die Christen in Rom im 1. Jahrhundert. Okay? Historizistische sagt, Offenbarung des Johannes bezieht sich auf die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte und symbolisch zeigt sie, wie da die einzelnen Sachen, wie die passiert sind. Das ist ein altes Papyrusfragment. Wir sehen hier nochmal diese vier Auslegungsmethoden. Die dritte ist die futuristische. Das ist die, die davon ausgeht, dass die Offenbarung des Johannes über die Endzeit berichtet. Die vierte ist die idealistische. Die sagt, alles, was in der Offenbarung des Johannes drin ist, gilt schon für heute. Und wir nehmen uns geistliche Gehalte für heute raus. Wenn zum Beispiel da steht, dass eine Stimme sagt, mein Volk, zieh weg aus Babylon, weil Babylon wird bald zerstört, dann sagt die idealistische, ja, das gilt für heute. Wir sollen heute aus Babylon ausziehen. So, gibt es eine richtige und gibt es eine falsche von den vier Auslegungen? Einfache Antwort, drei von den vier haben ein Problem. alle vier sind in gewisser Weise legitim, in gewisser Weise. Erstmal die erste, wenn du in der Einheitsübersetzung liest, dann liest du gleich mal unten als Fußnoten, dass sich da das Tier, das aus dem Wasser steigt und dann kommt das andere, bezieht sich auf Kaiser Nero. Das ist schon mal echt eine komische Aussage, weil die Offenbarung des Johannes ist ein paar Jahrzehnte nach Kaiser Nero geschrieben worden. Also was haben die Christen davon, wenn sie irgendwas über Kaiser Nero erfahren? Und die damaligen Christen hatten keine Idee, dass das was mit Nero zu tun haben sollte. Also das Argument ist schon mal nicht so stark. Es gibt präteristische Sachen. Du kannst sagen, okay, klar sind da wahrscheinlich auch Sachen dabei, die sich auf die Kirche im ersten Jahrhundert am meisten bezogen haben. Aber das ist nicht die Hauptauslegung. Die historizistische, da ist das Problem, in die kannst du alles reinlesen und rauslesen. Dann kannst du sagen, keine Ahnung, der Kaiser so und so, der war das Tier und der Papst so und so, der war der oder und so. Und es wird völlig, völlig skurril. Ich gebe dir im Vorbeigehen eine kurze Anmerkung über Symbole in der Offenbarung des Johannes. Es gibt drei Arten von Symbole in der Offenbarung des Johannes oder vier Arten. Das erste ist ein Symbol, das völlig intuitiv einleuchtend ist. Wenn da steht, da kommt ein Drache, dann muss nicht dabei stehen, ein Drache steht für was Schreckliches. Okay, manche Symbole, einfach wenn du nicht total beschränkt bist, dann weißt du, was gemeint ist. Ja. Das brennende Feuer des Zornes Gottes. Naja, was wird das wohl sein? Wofür steht das brennende Feuer? Ja. So, dann gibt es zweitens viele Symbole, die werden beschrieben. Da wird zum Beispiel gesagt, die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter ist ein Symbol. Wofür? Na, des Zornes Gottes. Also viele Symbole werden schon beschrieben. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Symbolen und das sind solche, die woanders in der Bibel erklärt werden. Wiederkehrende, typische biblische Symbole. Wenn hier geschrieben wird von einem siebenarmigen Leuchter, ne, ist klar, auf was er sich bezieht. Er bezieht sich auf den Tempel, da steht er nämlich. Und dann gibt es eine letzte, vierte Gruppe und es sind Symbole, wo keiner bis heute weiß, was sie bedeuten. 666 oder der weiße Stein, den da jemand bekommt. Aber die sind wenige. Ich will dir Mut machen, du kannst die Offenbarung des Johannes verstehen. Es ist nicht unverstehbar. Okay? Es sind nicht so viele Symbole, die man gar nicht verstehen kann. Und ich will euch drei Bibelstellen vorlesen aus der Offenbarung, die uns zeigen sollen, das Ding ist heiliger Boden. Und es ist eine Schande, dass in der westlichen Christenheit die Offenbarung des Johannes unbekannt ist. Mein Sohn Samuel hat mich gestern gefragt, worüber lehrst du? Habe ich gesagt, über Offenbarung des Johannes. Er hat gesagt, was ist das? Habe ich ihm davon erzählt. Er hat gesagt, das ist ja gar nicht in meiner Kinderbibel. Und die Wahrheit ist, es ist wirklich nicht in seiner Kinderbibel. Er war empört. Er hat gesagt, wie kann das sein? Und ich habe ihm angefangen zu erzählen vom Antichristen und alles. Der fand das so interessant. Er hätte das gerne in seiner Kinderbibel gehabt. Aber wir haben das ausgeblendet aus unseren Predigten, aus unseren Lesungstexten, aus unseren Kinderbibeln. Und es ist schrecklich. Denn es ist das biblische Buch, halte ich fest, das am meisten Verheißungen hat für denjenigen, der es liest und studiert. Lass uns mal lesen, was hier steht in Kapitel 1. Jesus spricht, nicht irgendwer, Jesus spricht zu Johannes. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Jesus sagt, wer diese Worte liest, und wer sie hört und wer sie bewahrt, ist glücklich zu preisen. Am Ende der Schrift steht, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Freunde, wir haben leider Leute, die dieses Buch versiegeln. Und das sind die Leute aus meinem Fachgebiet. Die Theologen, die Kommentare schreiben, die so kompliziert sind, dass du am Schluss dir sicher bist, das kann kein Mensch verstehen, weil wenn die das nicht verstehen können, wie soll ich das dann verstehen können? Die Offenbarung ist geschrieben worden für Nicht-Theologen, die kein Griechisch oder sonst was können, für normale Menschen. Und es ist nicht versiegelt. Jesus sagt, du sollst das Buch nicht versiegeln. Das heißt, er sagt, man soll es lesen. Und er sagt was richtig Schockierendes. Er sagt am Schluss, ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört. Wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und dann heißt es weiter, und wer etwas weglässt, dem wird sein Anteil am Baum des Lebens weggenommen werden. Wow, hart, was für ein wichtiges Buch muss das sein. Und wie wenig wissen wir darüber. Für mich war es eindrucksvoll, ich war neulich in einer Bibliothek in Dublin, wo man ganz alte Handschriften gesehen hat. Da waren auch die Papyri, die ich vorher kurz im Vorbeigehen gezeigt habe, her. Und das ist eine ganz alte Handschrift aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts, aus einem Kloster in Irland. Und die hatten sogar eine Skizze vom neuen Jerusalem in ihrer alten Bibel drin. Haben sie aufgezeichnet, wie das aussieht. Ich dachte, wow, unglaublich. Die haben wirklich dieses Buch bewahrt. Die haben die Worte bewahrt, die da drin sind. Okay, wir springen jetzt einfach mal einmal durch das ganze Buch durch und ich gebe dir hier nur die Kapitel mit einem kurzen zusammenfassenden Statement. Es macht Sinn, wenn du es in deiner eigenen Bibel mitverfolgst. Also wenn du eine Bibel dabei hast, wir beginnen bei Kapitel 6 und zwar aus folgendem Grund. Kapitel 1 bis 3 ist eine Einleitung. Kapitel 4 und 5 sehen wir eine Himmelsvision, aber erst mit Kapitel 6 beginnen die endzeitlichen Ereignisse. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 1, dass das Lamm das Buch nimmt mit den Siegeln und die Siegel bricht. Und in dem Moment beginnen die endzeitlichen Ereignisse. Ich gehe mit euch Punkt für Punkt durch diese Kapitel mal durch. In Kapitel 6 werden die einzelnen Siegel geöffnet in diesem Buch und sie lösen aus eine Welle von weltweiten Katastrophen. Es ist keine neue Idee in der Schrift. Jesus sagt es genauso. Jesus spricht ausführlich über die Zeit, bevor er wiederkommt und er nennt genau die gleichen Katastrophen, die hier auch genannt werden. Kapitel 7. Wir lesen in Kapitel 7, wir hören von den 144.000, wer auch immer die sind, und dann einer unvorstellbar großen Menge, also glaub nicht Zeugen Jehovas, dass nur 144.000 gerettet werden. Die 144.000 sind sowas wie die Erstlingsfrucht aus der globalen, weltweiten Ernte in der Endzeit. Wir lesen danach, eine unvorstellbar große Menge von Leuten stand vor dem Thron und es sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Also wir lesen, dass in dieser großen Bedrängnis, schlimme Katastrophen und Zeug, gleichzeitig eine Zeit ist, wo unvorstellbar viele Menschen ins Reich Gottes kommen. Also wir sehen, es ist nicht nur eine traurige, nicht nur eine schlimme Zeit, sondern es ist eine Zeit von beidem, von großer Herrlichkeit und großem Schrecken. Wir lesen dann in Kapitel 8 und Kapitel 9 etwas, was ich in einem späteren Teil der Lehrserie noch genauer erklären werde. Aber Beter rufen zu Gott und sagen, wie lange säumst du noch? Und dann steigt ihr Gebet mit Weihrauch vor Gottes Thron auf. Und diese Kohlen, wo der Weihrauch brennt, werden dann auf die Erde geworfen. Und damit beginnt das endzeitliche Gericht über das Böse. Eine interessante Vorstellung für viele. Es ist nicht so, dass die Plagen irgendwie passieren, sondern hier in der Offenbarung sind es Beter, die sagen, Herr, es ist genug. Bring Gerechtigkeit. Wir haben oft so Vorstellungen von Gott ist gemein und straft irgendwelche Leute. Die Offenbarung des Johannes ist der Bericht davon, wie Gott auf der Erde, Freunde, nicht wir kommen alle in den Himmel, sondern hier auf der Erde Gerechtigkeit hervorbringt. Und wir sehen, wie das einerseits Gottes souveräner Plan ist, aber er hat eine betende Kirche auf der Erde, die dem antwortet. Seine Braut. Wir lesen dann in Kapitel 10 und 11 vom Dienst von zwei Propheten, die aufstehen. Und man könnte so eine Überschrift machen, es gibt ein völlig klares prophetisches Zeugnis auf der Erde. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leute eines Morgens aufwachen, oh, die Endzeit ist da und wir kommen jetzt in die Hölle oder sowas, sondern vorher lesen wir ein klares prophetisches Zeugnis auf der Erde. Das heißt, Leute werden informiert sein. Es kommt. Es kommt. Wir lesen an einer Stelle sogar, dass ein Engel in der Luft fliegt und laut zu allen Bewohnern der Erde ruft. Wer von euch das Zeichen des Tieres annimmt, wird ewig verdammt sein. Es ist nicht so, dass irgendwelche Leute irgendwie in die Hölle kommen, die überhaupt nicht wollen, oh Mist, dumm gelaufen, vielleicht das nächste Mal oder so, sondern es wird ein klares Zeugnis geben. Es wird eine klare Trennung geben zwischen jenen, die zu Jesus gehören und jenen, die nicht zufällig im falschen Land geboren sind, sondern jenen, die ihn hassen, die Krieg führen gegen ihn. Die Grauzone, der Mittelbereich wird sich ausdünnen. Wir lesen dann weiter. In Kapitel 12, ich will hier nicht so sehr ins Detail gehen, es ist diese berühmte Vision mit der Frau, die in Geburtswehen liegt und gebären soll und der Drache, der ihr Kind verschlingen will, sobald es auf die Welt kommt. Das ist ein prophetisches Bild, hier steht auch dabei, dass es ein Zeichen ist, also es ist nicht eine Frau, die dann auf die Welt kommt oder so. Prophetisches Zeichen, das unterschiedlich ausgelegt wurde in der Kirchengeschichte, als Kirche oder als Maria, weil das Kind, es wird gesagt, das Kind soll herrschen über die Erde, oder als Israel. Die beste Auslegung für dieses Kapitel 12 ist, dass es ein prophetisches Bild ist für den Kampf des Teufels gegen die Menschheit. Denn im Garten Eden hat, tut mir leid, wenn es ein bisschen schnell alle möglichen Sachen kommen, es ist heute echt intensiv, aber das Thema ist intensiv. Im Garten Eden hat Gott zu Eva gesagt, dass er Feindschaft stiftet zwischen dem Nachkommen Evas und dem Nachkommen der Schlange und er wird dir den Kopf zertreten. Das war ein prophetisches Bild für Jesus, aber gleichzeitig auch für jene, die zum Leib Christi gehören, die mit Jesus herrschen werden. Und der Teufel hat von Anfang an einen Hass auf alle Menschen, weil er weiß, ein Mensch wird ihn besiegen. Speziell auf Israel, weil er weiß, ein Jude wird ihn besiegen. Deswegen hat der Antichrist oder der Geist des Antichristen quer durch die Jahrhunderte versucht, Israel zu vernichten. Das heißt, die Frau ist auch ein prophetisches Zeichen für Israel, das den Messias hervorbringt. Und es ist auch ein Zeichen für die Christenheit, für die ganze Gemeinde, deren Herzensanliegen es ist, dass Jesus in ihr Gestalt annimmt. Also es ist ein vielschichtiges prophetisches Zeichen für den andauernden Plan, für den Masterplan Satans, die zu vernichten, aus der Herrscher kommen soll. Und das ist einerseits Jesus, aber das sind dann im Zweiten auch wir, die berufen sind, mit Jesus zu herrschen. Okay. Kapitel 13 lesen wir, wie der Antichrist, also ein weltweiter Herrscher, auftritt und auf der ganzen Welt ein Reich errichtet, sodass niemand mehr kaufen und verkaufen kann, der ihn nicht anbetet. Wir werden uns das noch genauer anschauen in einem eigenen Abend. Wir lesen dann in Kapitel 14 etwas, was ich überschrieben habe mit der Stunde der Entscheidung. Wir sehen, dass du vor die Wahl gestellt wirst, entweder das Mahl des Tieres anzunehmen oder nicht. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass es jene gibt, die dem Lamm folgen. Kapitel 15 und 16 lesen wir, wie Plagen, also Gericht Gottes, die eins zu eins den Plagen Ägyptens gleichen. Es gibt eine, oder nicht eins zu eins, aber es gibt große Parallelen, über das Reich des Antichristen kommen. Freunde, wenn du irgendwo mal gelesen hast oder gehört hast, dass wir vor den Plagen irgendwohin entrückt werden oder sowas, das ist schon was, wer hat das schon mal gehört? Ja, das ist was viele Leute glauben, aber erst seit kurzer Zeit. Das ist eine relativ neue Lehre, die etwa vor 130 Jahren erfunden wurde und die biblisch einfach nicht zu begründen ist. Das nur ganz schnell im Vorbeigehen gesagt. Kapitel 17 wird berichtet von Babylon. Nun, wer Babylon ist, Babylon ist das Reich, das der Mensch sich selber baut. Und der Gegenentwurf zum neuen Jerusalem. Kapitel 18, es ist eigenartig. Viele wissen es nicht und wir werden es noch genauer anschauen, aber wir lesen, dass der Antichrist Babylon zerstören wird. Wirklich? Ja, der Antichrist wird Babylon zerstören und beides ist Gottes Plan. Gott ist nicht am Schluss ratlos, oh, was machen wir jetzt, die Endzeit beginnt. Er hat alles in der Hand. Kapitel 19 kommt Jesus wieder, mit ihm die Heere des Himmels, und er zieht aus, um Krieg zu führen gegen den Antichristen. Was, Jesus? Der ist doch so friedlich. Jesus zieht aus und führt Krieg gegen den Antichristen und überwindet ihn. Kapitel 20 lesen wir, dass Jesus auf der Erde ein Reich der Gerechtigkeit aufrichtet, das 1000 Jahre währt. Über die Auslegung dieses Kapitels sehr umstritten, quer durch die Theologie, nochmal einzeln lesen. Ein 1000-jähriges Reich wird hier beschrieben. Am Ende dessen, nach 1000 Jahren, gibt es nochmal eine Revolte, so der letzte Aufstand gegen Gott, und Gott siegt nochmal, und am Ende gibt es ein neues Jerusalem, und zwar auf der Erde. Das Ende ist nicht, wir sind alle im Himmel, sondern das Ende ist, das neue Jerusalem kommt auf die Erde und es wird, die Erde und der Himmel werden umgestaltet zu einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Aber nicht, beides endet im atomaren Chaos und wir sind dann im Himmel. Ja? Sondern es geht um die erneuerte Erde, um die erneuerte, wiederhergestellte Schöpfung. Jetzt die Frage, wenn du all das hörst, worum geht's da? Was ist da die innere Mitte? Was ist da der Schlüssel? Was ist da der Punkt? Ich will euch mal, das kannst du schnell überlesen. Was ist der Schlüssel? Was ist der innere Punkt? Ich hoffe, ich bring's rüber. Am Anfang, wir haben 3 einleitende Kapitel, die haben wir noch nicht angeschaut. Und dann haben wir Kapitel 4. Kannst du mal Kapitel 4 aufschlagen? Ich mach das mal mit einer Skizze. Schlag doch mal Kapitel 4 auf. Wir haben das ausführlich hier besprochen, auch in der vorhergehenden Lehrserie. Worum geht's da? Genau, um den Thronraum Gottes. Und wo ist der? Im Himmel. Ja, das ist der Thronraum Gottes. Was passiert da? Genau, Anbetung. So, das sind die 24 Ältesten. Das ist der Thronraum Gottes. Wir lesen quer durch, ich gebe euch jetzt in der nächsten Viertelstunde einen Auslegungsschlüssel für die ganze Offenbarung des Johannes. Okay? Wir lesen, dass es einen Tempel im Himmel gibt. In diesem Tempel gibt es sogar eine Bundeslade, die wird an einem bestimmten Punkt sichtbar. Und da ist rund um die Uhr Gebet. Da ist eine Liturgie sogar. So, das ist am Anfang der Offenbarung des Johannes. Was ist am Ende der Offenbarung des Johannes? Also das ist der Himmel, hier unten ist die Erde. Am Ende ist das beides eins. Okay? Und die Offenbarung des Johannes ist der Prozess, wie das zueinander kommt. Das Problem ist, dass auf der Erde noch so viel Schrott ist, dass es hier einige Spannungen gibt. Okay? Aber das Ende von alledem ist, dass dieses Heiligtum mit dem hier unten eins wird. Lass uns aber nochmal genauer hinschauen. Spring mal auf Kapitel 1. Lass uns mal Kapitel 1 lesen. Es ist lustig, ich freue mich. Lass uns mal in Vers 9 beginnen. Johannes spricht. Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Er war in Gefangenschaft, im Exil. Ich war am Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Okay, folgendes. Wo ist Johannes? In Patmos. Und wo ist er noch? Im Geist. Er ist nicht im Himmel. Hier steht nicht, dass er im Himmel ist. Er ist im Geist. Er sieht die geistliche Realität. Und die Stimme sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich das hier, 7 goldene Leuchter. Wo stehen 7 goldene Leuchter? Wo im Tempel? Wo im Tempel? Weißt du was? Wann immer hiervon die Rede ist, wann hiervon die Rede ist, in der Offenbarung des Johannes, ist von dem Heiligen die Rede. Dagegen wird das sonst gebräuchliche Wort für Tempel im griechischen Naos nicht verwendet. Und in diesem Tempel im Himmel, das ist ein komischer Tempel, da sehen wir alles Mögliche nicht, was es sonst im Tempel gibt. Wir sehen nämlich keinen 7-armigen Leuchter. Wir sehen keinen Vorhang, der da eigentlich hingehört. Wir sehen auch nicht verschiedene Höfe, die hintereinander angeordnet sind. Wir sehen immer nur, und jetzt kommt's, das Allerheiligste. Wenn du weißt, wie der jüdische Tempel aufgebaut war, dann weißt du, dass es eine Ineinanderschachtelung von immer heiliger werdenden Bereichen war. Und das Heiligste war irgendwo hier in der Mitte, das Allerheiligste. Doch, das Allerheiligste war umfasst von einem auch sehr heiligen Raum, und der ist das Heiligtum. Und das Heiligtum ist der Ort, wo der 7-armige Leuchter steht. Und dieser komische, erstaunliche Ort ist erstaunlicherweise hier. Denn Johannes muss nirgendwo hingehen, er wird nicht entrückt, er ist nicht im Himmel, er ist auf der Insel Patmos, er ist nur im Geist. Und er sieht im Geist diesen Raum, wo der 7-armige Leuchter steht. Lass uns weiterschauen. Inmitten der Leuchter, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen, hier steht nicht wie Feuerflammen in der Einheitsübersetzung, sondern und seine Augen waren eine Feuerflamme. Wow, ich weiß nicht, 2 Augen, eine Flamme, also. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Freunde, es ist der Lieblingsjünger Johannes. Er kennt Jesus, aber er kennt Jesus nicht in seiner herrlichen Gestalt. Freunde, wir kennen Jesus, aber wir kennen ihn meistens als den Wanderprediger mit den Sandalen. Johannes sieht seinen alten Freund Jesus und fällt wie tot zu Boden, als er ihn sieht. Ich liebe diese Stelle. Ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Stell dir vor, wenn der zu dir sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Eine heiße Aussage, ich war tot. Wer kann das von sich sagen? Ich war tot, doch siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er sagt, ich habe die Schlüssel zur Hölle. Ich habe die Schlüssel zum Tod. Ich kann reinsperren, wen ich will, und ich kann rauslassen, wen ich will. Schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen muss. Allein das ist schon ein Argument gegen irgendwelche idealistischen Auslegungen. Jesus sagt, schreib, was nachher passieren muss. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft, die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und jetzt kommt mein Argument, mein Punkt. Dieses Heiligtum auf der Erde sind die 7 Gemeinden. Und die 7 Gemeinden, damit sind natürlich nicht nur diese 7 Gemeinden in der heutigen Türkei gemeint, sondern es sind diejenigen, die Menschen, die zu Jesus gehören, die ihn hier auf der Erde verehren, sind sein Heiligtum. Das Allerheiligste ist im Himmel. Und derjenige, der die Verbindung macht, ist derjenige, der die 7 Sterne in der Hand hat. Lass uns anschauen, wer das ist. Es ist ein Mann, lass uns mal schauen, was der anhat. Er hat ein bis zu den Füßen reichenden Gewand, umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Wir lesen genauer zu sein, wenn du es wörtlich anschaust, dass er ein weißes Leinengewand trägt. Das ist interessant, denn wen würdest du in einem Heiligtum normalerweise erwarten, in einem Tempel? Würdest du einen Priester erwarten? Aber wie sind die Priester angezogen im Tempel? Die sind nicht weiß, die haben alles Mögliche, aber das ist nicht weiß. Es gibt nur einen Tag im Jahr, wo jemand im Tempel weißes Leinen trägt. Und es ist der Hohepriester am Yom Kippur. Yom Kippur ist der Versöhnungstag, der bis heute von Juden gehalten wird, und nur am Yom Kippur trägt man eine weiße Kippa. In manchen jüdischen Traditionen zieht man sich komplett weiß an, heute noch am Yom Kippur. Was passiert am Yom Kippur? Yom Kippur ist eines der biblischen Feste und es ist der Versöhnungstag. Wer wird versöhnt? Ja, Gott und Mensch. Und wer wird gereinigt? Weißt du, wer gereinigt wird am Yom Kippur? Der Tempel. Der Tempel wird entsühnt mit Blut. Und es gibt jeden Morgen ein Opfer im Tempel, das Tamid, das immerwährende, beständige Opfer. Jeden Morgen ein Opfer. Und ein normaler Priester schlachtet es. Aber nur am Yom Kippur schlachtet es der Hohepriester. Und nur am Yom Kippur trägt er weißes Leinen. Und am Yom Kippur findet die Versöhnung statt von allen Sünden, die das Volk begangen hat in diesem Jahr. Und die Vereinigung zwischen Gott und Mensch passiert wieder. Jesus wird bei Johannes gezeichnet als der große Hohepriester. Das hat zum Beispiel auch Papst Benedikt in seinem neuen Buch über Jesus wunderbar herausgezeichnet, wie Johannes Kapitel 17 Elemente der Yom Kippur-Liturgie enthält. Wie Jesus gezeichnet wird als der Hohepriester. Wo steht es noch in der Bibel, Jesus als hoher Priester? Hebräerbrief ist voll davon. Das heißt, es ist ein biblisches Thema von vorne bis hinten. Und was wir hier sehen in der Offenbarung des Johannes, ist die große Yom Kippur-Liturgie, die Himmel und Erde versöhnt. Lass uns anschauen, ja genau, Jubel, yeah! Lass uns anschauen, wie diese Liturgie abläuft, Yom Kippur-Liturgie. Ich schreibe mal auf. Also auf Deutsch gesagt, Yom Kippur. Ja, ist wunderschön, wunderschön. So, Yom Kippur Tag, Versöhnungsfest. Wie läuft es ab? Der Punkt ist, in der Offenbarung des Johannes sieht man Aspekte von der Yom Kippur-Liturgie und auch ein paar von diesem Tamid-Opfer, also von diesem morgendlichen Opfer. Wir begegnen beiden Elementen und ich mische sie jetzt ein bisschen durcheinander. Also die ganz großen Freaks unter euch, habt da Nachsicht mit mir. Das Erste, was jeden Morgen im Tempel passiert, ist die Reinigung der Lampen. Das heißt, der Priester geht ins Heiligtum und füllt neues Öl ein und macht so die alten Dochtreste weg. Er reinigt die Lampen. Dann zweitens, wir haben schon gehört, der Hohepriester ist in weißen Leinen. Ja. Drittens, das Opfer des Lammes. am Yom Kippur, bei der Morgenliturgie, wird ein Lamm geopfert. Wir hören viertens, dass der Hohepriester mit viel Weihrauch ins Allerheiligste geht. Und zwar mit viel mehr, als er normal bekommt. Viel Weihrauch und er geht ins Allerheiligste. Dann, das ist während das Opfer läuft, während er das tut, passiert das, wofür Yom Kippur bekannt wird. Und zwar, es werden Posaunen oder Schofare geblasen. Es ist ein schrecklicher Tag, es ist ein Tag des Gerichts im jüdischen Verständnis. Und dieser Schofarklang, der nur an Yom Kippur mit einem ganz besonderen Ton geblasen wird, erinnert das Volk an das Gericht Gottes. Also, ich schreibe mal Posaunen hin. Es sind keine Posaunen, wie wir sie heute haben, sondern Schofare, aber Posaunen ist das, wovon die Offenbarung spricht. Dann, danach gibt es eine Zeit, wo, das gehört jetzt zum Tamidopfer, wo ein Trankopfer ausgegossen wird, Trankopfer und Psalmen gesungen werden. Das Trankopfer, wer weiß, wo das hingegossen wurde? Wo an Altar? An Fuß des Altars wurde Wein ausgegossen als Trankopfer. Dann, Yom Kippur, ein wichtiges Ding ist, da gibt es so einen Sündenbock. Da gibt es einen Bock, auf den letztendlich ein Fluch gelegt wird. Und dieser verfluchte Bock, der wird aus der Stadt rausgetrieben und wird über den Abhang runtergestürzt. Und dann werden bestimmte Reste des Opfers außerhalb des Tempels an einem unreinen Ort verbrannt. Also wir sehen sowas wie außerhalb des Tempels. Ich schreibe einfach mal nur hin, außerhalb des Tempels, um zu zeigen, Yom Kippur hat auch damit zu tun, dass benannt wird, was unrein ist, was aus dem Lager oder aus dem Heiligtum ausgesondert werden muss. Dann, ich schreibe das hier unten noch hin, ich weiß nicht, wie gut man es noch lesen kann, aber das Achte ist, der hohe Priester bekommt dann eine Schriftrolle gereicht und liest daraus das Gesetz Gottes vor, also was eigentlich das Gesetz Gottes für sein Volk wäre. Und am Schluss wird es richtig schön, denn am Abend des Festes gibt es ein Festmahl. Ja? Wenn du mal kurz drüber schaust, kommt dir da irgendwas aus der Offenbarung des Johannes bekannt vor? Geh mit dir mal kurz durch. Auslegung der ganzen Offenbarung des Johannes. Wir fangen bei Punkt 2 mal an. Wir sehen im Kapitel 1, dass hier ein hoher Priester ist in einem weißen Gewand. Und was sagt er denn dann zu diesen 7 Gemeinden? Was sagt er so? Kapitel 2 und 3. Was Gutes und was Schlechtes. Er sagt, du Gemeinde in Ephesus, du Gemeinde in Sardes, du Gemeinde in Philadelphia. Das machst du gut, aber das machst du noch nicht gut. Und wer sind die Gemeinden in dem prophetischen Bild? Die 7 Leuchter. Und die werden gereinigt. Die werden mit neuem Öl gefüllt. Die werden zugeschnitten. Und die werden gereinigt, dass sie besser brennen. Der Anfang der Liturgie ist, dass der Herr in seiner Gemeinde Reinigung bringt, sozusagen. Dann geht es weiter. Opfer des Lammes. In der Offenbarung wird kein Lamm geopfert. Warum wird da kein Lamm geopfert? Es ist schon geopfert. In Offenbarung 4 sehen wir, dass Jesus ist kein so ein Lamm. Das Lamm, von dem Offenbarung 4 spricht, ist ein deutlich eindrucksvolleres, aber das ist süß. Wir lesen hier, dass kein Lamm geopfert wird. sondern das wurde schon lange vorher geopfert. Durch den Tod Jesu hat diese Liturgie und hat die Endzeit eigentlich schon begonnen. Deswegen wird kein neues Opfer mehr gebracht. Aber der hohe Priester, der ins Allerheiligste geht, in Kapitel 4 befinden wir uns plötzlich im Allerheiligsten, ist gleichzeitig auch das geopferte Lamm. Der hohe Priester ist das Lamm. Was passiert dann als nächstes? Die endzeitlichen Gerichte, wodurch werden die ausgelöst? Dadurch, dass das Lamm die Siegel aufmacht der Schriftrolle. Hier haben wir die Schriftrolle. In der Schriftrolle früher wurde Deuteronomium vorgelesen, 5. Mose, also das Heilig, das Gesetz, wie das Volk Israel leben soll. Und hier öffnet das Lamm die Siegel und damit setzt es die Ereignisse des Gerichtes Gottes, der Wiederherstellung Gottes, des Gerechtes, in Kraft und in Bewegung. Wir lesen dann weiter. Das Posaunen erklingen, und zwar 7 an der Zahl. Und bei jeder Posaune passiert irgendwas, wird irgendwas ausgelöst. Kurz, ich habe was übersprungen. Viel Weihrauch. Wo kommt viel Weihrauch vor in der Offenbarung des Johannes? In Kapitel 8, Vers 4 lesen wir, dass die Gebete der Heiligen, damit sind nicht in erster Linie die Heiligen im Himmel gemeint, sondern in erster Linie die Heiligen auf der Erde, dass die Gebete der Heiligen vor Gottes Thron gebracht werden als Weihrauch. Und diese Weihrauchgabe löst das Hereinbrechen seines Gerichts auf der Erde aus. Trankopfer und Psalmen, wofür steht das denn? Welches Trankopfer gibt es da? Wir lesen in Offenbarung Kapitel 6, Vers 9 von Stimmen, die von unterhalb des Altars her reden. Was soll das denn? Es sind die Seelen jener, die für Jesus enthauptet wurden. Und sie rufen von unter dem Altar, wie lange noch säumst du, unser Blut zu rächen? Warum vom unterhalb des Altars? Weil sie das Trankopfer sind, das ausgegossen wurde. Und ein paar Verse weiter lesen wir von den anderen Heiligen, dass sie singen, wahr und gerecht sind deine Urteile, du König der Völker. Das heißt, wir haben eine lobpreisende Gemeinde und eine, die ihr Blut vergießt. Das ist das Bild der Kirche in der Endzeit. Und auch hier wieder, dass der Ruf der Märtyrer, die ihr Blut vergossen haben für Jesus, setzt die endzeitlichen Ereignisse in Gang. Freund sagt nie, es wäre besser, wenn die Endzeit nicht kommen würde und sowas. Die 15 Millionen Menschen, die heute in Zwangsprostitution leben, hätten lieber, dass Jesus heute wiederkommt als in 2 Wochen. Denn dann würden sie nicht 2 Wochen länger leiden müssen. Die 2 Millionen Kinder, die Kindersoldaten sind heute, für die wäre es besser, wenn Jesus heute käme. Lass uns nicht sagen, oh, wir wollen nicht gestört werden in unserer Bequemlichkeit hier durch irgendwelche Endzeitsachen. Jesus bringt Gerechtigkeit und es wäre besser, wenn er heute käme, als wenn er später käme. Er kommt heute noch nicht, weil er uns als Gemeinde, als Kirche noch besser vorbereitet sehen will und weil er in seiner Gnade will, dass noch mehr Menschen von ihm erfahren und ins Königreich kommen. Aber es gibt viele, die allen Grund hätten zu sagen, wie lange säumst du noch, oh Herr, unser Blut zu rächen? Wir lesen dann, dass außerhalb des Lagers wird dann der eine Stier wird da rausgetrieben und dann wird die Asche draußen verbrannt. Und wir lesen am Ende der Offenbarung des Johannes, dass außerhalb der Stadt Unheil sein wird. Das heißt, das ist erst das Reich des Antichristen, das ausgesondert werden muss, das bekämpft werden muss. Und außerhalb der geliebten Stadt gibt es Vernichtung und gibt es Unheil. Es ist ein reales Gericht. Und wir lesen am Schluss, kommt nochmal eine Schriftrolle, nämlich welche kommt am Schluss? das Buch des Lebens, in dem all jene verzeichnet sind, die bei Jesus sein werden. Und am Schluss gibt es ein Festmahl, nämlich das Hochzeitsmahl des Lammes. Freunde, was ist die Botschaft von alledem? Ist es einfach nur, wow, interessant, Yom Kippur und du musst Jude sein, um das alles zu verstehen? Was ist die innere Mitte? Um die innere Mitte rauszufinden, springen wir ins erste Kapitel zurück und beschäftigen uns jetzt die letzten 10 Minuten nur noch mit den Versen 1 bis 8. Das ist der Punkt, auf den ich raus will. Das ist die innere Mitte. Lass uns lesen. Es geht los. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihnen geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Wenn du dich fragst, wer das ist, das ist der Heilige Geist, der häufig auch als der siebenfältige Geist bezeichnet wird. Jesaja. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Amen, genau. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Freunde, lass uns genau anschauen, was hier steht, denn hier ist der Schlüssel für die ganze Offenbarung. In den ersten 3 Worten. Denn dieses Buch beginnt mit folgenden Worten. Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung Jesu Christi. Lass uns anschauen, was das bedeutet. Im Griechischen steht hier das Wort Apokalypse, Apokalypsis, und Apokalypsis. Das heißt einfach nur, Kalyptein heißt verhüllen und Apokalyptein heißt eine Hülle wegnehmen. Lass uns genau anschauen, was es hier heißt, dass es die Offenbarung Jesu Christi ist. Erstens, es ist eine Offenbarung. Das heißt, was die Weltgeschichte eigentlich ist, kann kein Mensch verstehen. Nur Jesus hält den Schlüssel, den Code für die Weltgeschichte. Zweitens, es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, die Leute wissen nicht, wer Jesus ist. Und wir wissen nicht, wer Jesus ist. Durch diese Ereignisse wird offenbar, wer Jesus ist. Jesus wird geoffenbart. Es ist nicht die Offenbarung von der Endzeit, es ist nicht die Offenbarung von den 7 letzten Plagen oder von der Entrückung oder von sonst was, sondern es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und weißt, was es auch nicht ist? Es gab in der damaligen Zeit viel apokalyptische Literatur. Es gab die Apokalypse des Jeremias, die Apokalypse des Henoch. Das hier ist keine Offenbarung an irgendwen. Es ist keine Offenbarung an Celestine. Es ist keine Offenbarung an irgendwelche Autoren, die im Internet die Warnung verbreiten oder irgendwie so Zeug. Es gibt so viele Privat-Offenbarungen, irgendwelche prophetischen Traumreisen von irgendjemandem. Und es ist nicht alles falsch. So, der hat eine Erscheinung gehabt und der hat eine Erscheinung gehabt. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und es ist gleichzeitig und in erster Linie die Offenbarung dessen, wer er ist. Lass uns jetzt zum Abschluss einfach nur diese vier Bezeichnungen anschauen, die hier für ihn genannt werden, wer er ist. Wir haben gesehen, er ist der hohe Priester, aber gleichzeitig ist er das geopferte Lamm, das hier steht. Das ist eine wunderbare Abbildung vom Genter Altar. Er ist nämlich nicht so ein armes Lämmlein, das da blutend am Boden liegt, sondern das Lamm in der damaligen Kultur ist ein stehendes Lamm, noch dazu mit Hörnern, ein Bock, ist ein herrschaftliches Zeichen. Das heißt, er ist geschlachtet, aber gleichzeitig steht er. Und wir lesen vier Dinge über ihn hier. Er ist erstens der treue Zeuge. Was heißt das? Ich finde es wunderbar, dass Jesus der treue Zeuge ist. Warum ist er treu? Er ist treu, weil er für seine Botschaft gestorben ist. Er ist der treue Zeuge im Sinne von der wahre Zeuge, weil er der Einzige ist, der weiß, wovon er spricht. Er ist der treue Zeuge. Leute fahren ab auf alle möglichen prophetischen Offenbarungen und sowas, was Leute gesehen haben im Himmel. Er ist der absolut treue Zeuge. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Der Erstgeborene aus der Toten bedeutet, er ist der Erste in der neuen Schöpfung, in der er schon ist. Und wir alle werden ihm folgen. Er ist der Erste aus jenen, die gestorben sind, die von Gott auferweckt worden, die einen neuen Leib bekamen und die in der himmlischen Herrlichkeit leben, mit einem verklärten Leib. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, aber nicht der Letztgeborene. Er hat viele, viele, die ihm folgen werden. Dann, ich liebe diese Aussage, er ist der Fürst über die Könige der Erde. Du musst dir bei dieser Aussage das auf der Zunge zergehen lassen. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. Jeder weiß, dass Jesus der Himmelskönig ist. König des Himmels. Weißt du, dass er der Fürst ist über die Könige dieser Erde? Da ist ein politischer Anspruch mit drin. Weißt du, dass er der Chef von jedem Bundeskanzler ist? Das ist nicht neutral, ist nicht Trennung von Kirche und Staat oder so. Er ist der König über jede politische Einheit der Welt. Und da wird nicht nur gesagt, ja, das heißt, dass alle Könige sich halt geistlich ausrichten sollen an Jesus. Nein, er ist der war, der ist und der kommt. Das heißt, er kommt und er wird seine Herrschaft aufrichten auf der Erde. Egal, ob die Könige dieser Erde für oder gegen ihn stimmen. Und sie werden gegen ihn stimmen, zur überwiegenden Menge. Er ist nicht nur der König über den Himmel, doch dann ist sicherlich das Schönste, hier diese großen Sachen, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst der Könige und jetzt dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Hier wird in einem Atemzug gesagt, der Fürst über die Könige der Erde, der Krieg führt gegen das Unrecht, der, der uns liebt. Er ist der, der uns liebt und uns mit seinem Blut reingewaschen hat. Ah, Freunde, wir sind so gewohnt an diesen Ausdruck, aber weißt du, was es heißt, wenn du 100 Milliliter Blut verlierst? Du musst eine Wunde haben, die stark blutet. Da blutet es raus. Du verlierst dein Leben langsam. Hier wird gesagt, dass er, dieser Fürst über die Könige der Erde, sein Blut raustropfen sah, um uns reinzuwaschen, weil er uns liebt. Dem, der uns liebt. Und mit seinem Blut reingewaschen hat. Und dann und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Weißt du, warum er in Offenbarung 6 würdig ist, das Siegel zu brechen und die endzeitlichen Gerichte Gottes auszulösen? Weil er bis zum Tod gezeigt hat, dass seine Motivation nur reine Liebe ist. Niemand, dessen Motive unklar wären, könnte die Herrschaft über die Welt haben. Du müsstest dir immer sagen, ah, sein Egoismus bricht doch früher oder später durch. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen erworben. Aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen. Und wir lesen hier, du hast sie zu einem Königtum, zu Priestern gemacht. Er, der große Hohepriester, ist gleichzeitig derjenige, der ins Allerheiligste eintritt mit seinem eigenen Blut, um Menschen aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen reinzuwaschen zum Dienst an diesem Heiligtum Gottes, damit Gott wohnen kann inmitten seines Volkes. Er, der uns liebt und in seinem Blut reingewaschen hat. Und die letzte Aussage, der war, der ist, der war, der ist. Jetzt könnte man sagen, und der sein wird. Es gibt auch den Ausdruck, der war, der ist und der sein wird. Aber hier wird es bedrohlich. Der war, der ist, der kommt. Ist ja schön, so der liebe Gott, der war schon immer, gab schon immer, wird es immer geben. So. Er sagt, ich war, ich bin und jetzt schneide ich an, ich komme. Amen, Herr Jesus, komme bald.